herzlich willkommen bei Zufrieden. Ich bin zwar seit 6 Jahren auf einer Reise zum Minimalismus, habe aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb einige Bereiche in unserer Wohnung bzw. unserem Leben, in denen wir überhaupt nicht minimalistisch, sondern eher maximalistisch sind. Welche Bereiche das sind und warum ich bei einigen wirklich Gewissensbisse habe, während ich bei anderen Bereichen wirklich ganz klar bin, dass es gut so ist, erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit! Hallo, schön, dass du wieder bei Zufrieden dabei bist. Heute möchte ich eine Folge aufnehmen, die dir zeigen soll, dass auch ich, da ich jetzt über 6 Jahre wirklich ziemlich intensiv im Ausmisten und auf der Minimalismusreise bin, wirklich alles andere als perfekt bin und ich einige Schwachstellen habe, in denen ich wirklich überhaupt nicht minimalistisch bin. Und ich möchte heute so die 5 wichtigsten Bereiche vorstellen, die das sind, wobei das Allerwichtigste, was für mich am wichtigsten ist, zum Schluss kommt. Das erste ist der Bereich Staubsauger. Was Staubsauger angeht, sind wir nicht minimalistisch, weil wir 2 verschiedene Staubsauger besitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor kurzem, bis zu meiner Declutter-Challenge im letzten Dezember, haben wir sogar 3 besessen. Also was haben wir jetzt für Staubsauger? Wir haben einen Staubsaugerroboter, den habe ich schon öfters im Podcast erwähnt. Und der ist für uns einfach sehr, sehr viel wert, weil wir dadurch im Alltag einfach eine saubere Wohnung haben vom Boden her. Und der Boden macht einfach extrem viel aus, finde ich, für das Sauberkeitsgefühl. Deswegen wollen wir den auf keinen Fall missen. Was wir halt aber noch zusätzlich haben, ist so ein Akku-Handsauger, mit dem man dann halt auch Polster absaugen kann und Ecken, die halt, wo leider der Staubsaugerroboter nicht reinkommt. Das heißt, wenn man relativ perfektionistisch ist und nicht nur rein den Boden und saugen möchte und da fein ist, auch wenn nicht ganz jede Ecke sozusagen gesaugt werden kann, dann braucht man leider bei so einem Saugroboter aus meiner Sicht immer noch einen zusätzlichen Staubsauger. Wir hatten noch einen herkömmlichen mit Kabel gebundenen, aus dem Grund, dass unsere Haushaltshilfe irgendwie nur mit dem klarkam. Mittlerweile haben wir den aber, wie gesagt, aussortiert, einfach auch aus Platzgründen in der Abstellkammer hier. Und das Leben funktioniert auch super ohne diesen 3. Staubsauger. Ich habe mich jetzt so eingegroovt, dass ich immer auch, bevor die Haushaltshilfe kommt, hier ganz akribisch den Saugroboter laufen lasse und sie dann halt auf dem Boden nur noch feudeln muss und dadurch spart sie dann auch wieder Zeit und da kann ich sie dann mit anderen Aufgaben betrauen, so mit so Sachen, die man, keine Ahnung, nur alle paar Monate mal macht, dass die dann auch mal gemacht werden. Ja, ihr merkt schon, ich bin nicht die begeistertste Reinigerin, Putzerin, einfach weil irgendwie keine Zeit dafür ist. Genau. Also, Staubsauger und man muss sagen, zu diesen ganzen Staubsaugern ist halt auch noch sehr viel Zubehör. Deswegen wirklich überhaupt nicht minimalistisch. Man hat da noch so verschiedenste Aufsätze. Dann hat man noch dieses Reinigungsmittel, was man in den Wassertank geben kann bei dem Saugroboter, der ist halt auch ein Wischroboter ist. Dann, der hat eine Absaugstation. Also es ist sehr viel Gefissel und auch dafür dann so Nachfüllaufsätze, Mops, Nachfüll, was weiß ich. Also das ist mir aber kein Dorn im Auge. Ich finde es nicht so super, aber weil wir das wirklich sehr gut gebrauchen, bin ich damit sehr, sehr fein. Dann kommen wir zum 2. Bereich. Ich glaube, da hätte ich wirklich Potenzial, da wäre auf jeden Fall noch Potenzial, sich zu verändern. Ich glaube, bei allen anderen Bereichen wird es schwierig. Naja, nee. Aber lasst euch überraschen, was noch kommt. Der 2. Bereich ist Essensvorräte. Im Zuge des Projekts, wo wir aus der Abstellkammer Wohnraum gemacht haben, also mein kleines Podcast- und Arbeitszimmerchen mit immer noch Abstellkammerfunktion. Wenn du dazu mehr hören willst, kannst du Folge 34 gern hören. Also im Zuge dessen waren wir gut runter reduziert, was Essensvorräte betrifft, weil wir halt irgendwie hier halt vorher die Essensvorräte auch hatten und die dann aufgelöst haben und in der Küche dann einen neuen Platz für Essensvorräte geschaffen haben und der ist aber leider immer sehr, sehr voll und da bin ich irgendwie immer mal wieder am Hamstern und nutze so Gelegenheiten, wenn wir mal in dem Supermarkt sind oder mal da sind, wo dann Sachen sind, die es nur dort gibt, dass ich da halt immer direkt mehr kaufe. Ein paar Vorräte haben wir auch auf unserem Balkon. Und ich glaube, da könnten wir deutlich reduzieren, weil das würde dann einfach auch ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen. Es ist zwar der Platz da, es sind diese Behälter da, es fällt jetzt gar nicht so optisch so krass auf, wenn es da alles voll ist. Aber ehrlich gesagt, das Problem ist ja einfach, dass man den Überblick darüber verliert, was man da alles hat. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr schade. Also bis jetzt habe ich noch nichts groß weggeschmissen, weil es dann abgelaufen wäre. Aber ich sollte das mal etwas runterfahren, und es reicht ja, wenn man eine Packung Nudeln in petto hat oder maximal vielleicht zwei, aber man muss jetzt nicht 5 Packungen Nudeln auf Vorrat haben, nur weil der einfach mal die Spaghettis hat, die es sonst nicht gibt, und dann wollen die Kinder auch mal die Nudeln, und ja, also irgendwie, das ist so ein Bereich, der sich dann über die Zeit ganz unbewusst wieder anhäuft, und da kann ich mal ganz bewusst daran gehen und das vielleicht ein bisschen runterschrauben. Dann Bereich Nummer 3, im weitesten Sinne so Gesundheitssachen, aber ich wollte es ein bisschen konkreter fassen, um euch ein konkretes Beispiel zu nennen. Brille und Kontaktlinsen, also Sehhilfen kann man eigentlich mal ganz gut Überschrift sagen. Da bin ich auch leider nicht minimalistisch unterwegs, denn minimalistisch wäre aus meiner Sicht, ich hätte eine Brille und Punkt. Nun habe ich aber 3 Brillen, ich zähle gerade mal im Kopf, also 3 Brillen, die ich regelmäßig nutze, plus noch Kontaktlinsen. Und bei Kontaktlinsen kommen dann noch Behälter und dann Vorräte von Behältern und dann Kontaktlinsenflüssigkeit und dann Vorräte von Kontaktlinsenflüssigkeit. Also eine ganze Menge zusammen. Und ich glaube, ich habe auch noch 2 ehemalige Brillen, die ich auch immer noch so als Notfall gelagert habe. Man muss bei dem ganzen Brillenthema sagen, also das ist jetzt erstmal auch überhaupt keine Wertung. Also früher war ich eh der Meinung, wenn ich richtig viel Geld hätte, dann würde ich so mehr Brillen in mehreren Farben und Formen haben, sodass ich quasi wie Accessoires halt anpassen kann zu meinem Outfit. Und das kann auch total Sinn machen, das so zu haben, wenn man das besonders mag oder wie auch immer es bis bestimmte Gründe hat. Ich habe nun aber eben eine Hauptbrille, die so meine gemütliche Brille ist. Die ist nicht besonders hübsch, aber die trage ich halt gerne zu Hause. Dann habe ich eine Brille, die ich hübsch finde. Die würde ich dann tragen, wenn ich draußen unterwegs bin mit Brille. Die hat auch Gläser, die sich dann färben. Also die würde ich auch tragen, wenn ich halt weiß, ich brauche draußen noch eine Sonnenbrille. Und dann habe ich noch eine Arbeitsbrille, also Lese- und Computerbrille. Ah, mir fällt da gerade ein, ich habe auch noch eine alte Brille, auch noch als zweite Lesebrille in meinem Nachtkastenfächlein. Ich habe keinen Nachtkasten oder Nachttisch, sondern nur so ein kleines Fächlein. Da habe ich auch eine drin. Also das ist nochmal eine top on top. Und wie gesagt, noch 2 alte Brillen gelagert. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, warum. Ich glaube, als ich die angefangen hatte zu lagern, dachte ich wechsle vielleicht doch noch mal öfters zwischen den Brillen hin und her. Denn das kann man ja dann schon machen, wenn man so circa eine Sehstärke hat und sich dann so einen kleinen Accessoire-Fundus quasi ansammeln über die Jahre und Jahrzehnte. Aber ich habe das eigentlich vorwiegend auch gemacht. Also ich hatte Schwierigkeiten, mich von den Brillen zu trennen, weil ich mal vor, glaube ich, jetzt bestimmt 15 oder 20 Jahren, ich glaube, ich habe vor 20 Jahren ein Buch gelesen zu dem Thema, dass eigentlich keine Brillen notwendig sind, sondern dass man eigentlich seine Augen dann auch wieder auf Sehen ohne Brille trainieren kann. Mit der Hauptbegründung, wenn ich sie noch richtig in Erinnerung habe, wofür ich jetzt nicht garantiere nach all der Zeit, dass ja eigentlich Kurzsichtigkeit komischerweise evolutionär, also die Evolution überlebt hat. Und wenn es aber für uns so ein großes Hindernis gewesen wäre, weil wir dann wirklich nicht sehen könnten, obwohl wir quasi diesen körperlichen, anatomischen Fehler will ich das nicht nennen, aber es körperlich so ausgeprägt ist. Aber offenbar konnten die Menschen halt trotzdem sehen, denn sonst wären sie ja nicht gut durchgekommen und es hätte sich über die Evolution hinweg halt wegrationalisiert, sage ich mal, die Menschen, die kurzsichtig und weitsichtig sind und nur die, die quasi die optimale Augenentwicklung haben, wären durchgekommen. So war so die Hauptthese und das war von John Lieberman, heißt er, glaube ich, das Buch. Ich glaube, der macht wahrscheinlich immer noch was zu dem Thema. Das hat mich nie losgelassen, das Thema. Wie ihr seht, 20 Jahre später habe ich es nicht durchgezogen, diese Augenübungen zu machen. Es war einfach eine Frage der Disziplin. Ich glaube, ich glaube immer noch irgendwie, dass es möglich sein könnte, wenn man sich richtig mit dem Thema befasst. Ich fand nämlich diese These spannend. Wer den Podcast kennt, ich habe eine Schwäche für so evolutionsbedingte Theorien. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, Folge 23. Und das ist auch so ein Hauptgrund, warum ich mir die Augen nicht lasern lassen würde. Denn das würde ja eigentlich mein ganzes Problem lösen. Ich müsste nichts mehr haben von dem ganzen Kram. Aber also, es gibt mehrere Gründe irgendwie mit diesen Lasern. Aber einer der Gründe ist eben, dass ich irgendwie mir das immer noch offen halten will. Wie doof ist das eigentlich, wirklich, wenn ich es so ausspreche nach 20 Jahren, ob ich nicht doch irgendwann diese Augenübung machen werde. Und dafür braucht man, schließt sich der Bogen, dafür braucht man halt, also da geht man dann natürlich sukzessive wieder runter mit den Sehstärken. Also das ist jetzt nicht so, dass man einfach komplett direkt von einem Tag auf den anderen ohne Brille lebt, sondern dann nehme ich halt jetzt eine halbe Dioptrien weniger und dann nochmal. Und deswegen hatte ich so die alten Brillen, wo ich noch eben einen geringeren Sehfehler hatte, sozusagen noch aufbewahrt gehabt. Das trifft jetzt aber auf diese zwei Brillen jetzt just überhaupt gar nicht zu. Die sind sehr ähnlich wie das, was ich jetzt habe. Und genau, Brillen spende ich immer sehr gerne. Also ich habe auch im Zuge des Ausmistens auch wirklich schon einige Brillen weggegeben und gespendet und bin dafür extra zu einer ganz bestimmten Stelle hingetingelt in der Innenstadt hier, wo man Brillen abgeben kann. Sehr kompliziert dorthin zu finden, weil man dann irgendwie noch in so einem Gebäude in den vierten Stock und dann zu einem Menschen zum Büro und da muss man zweimal klingeln und so. Sehr kompliziert, wenn man es aber einmal geschafft hat, weiß man es und dann jetzt weiß ich, wo ich Brillen abgeben kann. Der sammelt die, das ist irgendwie was katholisches Ding. Und die bringen halt dann einmal im Jahr, glaube ich, diese ganzen, sein Büro ist wirklich so voller Brillenetuis und so. Ich könnte da überhaupt nicht arbeiten. Und dann wird das halt irgendwo, ich kann es jetzt gar nicht genau wiedergeben, es wird irgendwo hingebracht für einen guten Zweck, wo auf jeden Fall Brillen gebraucht werden. So. Da spende ich die Brillen hin und da könnte ich jetzt auch mal die zwei, die ich als Vorrat in Anführungszeichen habe, eigentlich auch mal hinspenden. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, das eine ist irgendwie eine Chanel-Brille, die waren so teuer, aber gut. Wozu soll die da im Schrank rumliegen? Es kann ja lieber jemand anderes sie nutzen, der sie braucht. Vor allem gibt es ja auch viele Menschen dann eben, die keinen Zugang zu einfach Sehhilfen haben. Insofern sollte man das unterstützen aus meiner Sicht. Das war Bereich Nummer 3, jetzt bin ich bei Bereich Nummer 4, jetzt wird es nochmal so eine richtige Schwachstelle, so eine Guilty Pleasure, also Guilty Pleasure ist übertrieben, aber etwas, wofür ich so ein bisschen schon Schuldgefühle habe. Und zwar der Bereich Fortbewegung, Mobilität. Da sind wir letztes Jahr wirklich krass hochgerammt, weil wir uns letztes Jahr ein Auto und ein Lastenfahrrad gekauft haben. Ein Auto hatten wir vorher auch schon ein Auto-Abo gemacht, die letzten 2 Jahre davor. Das heißt, das Thema Auto ist dann vor drei Jahren in unser Leben gekommen. Und obwohl ich eigentlich der Überzeugung bin, dass man hier in Wien wirklich kein Auto braucht. Also es gibt halt immer so Gelegenheiten, für die man ein Auto braucht. Und da gibt es natürlich Carsharing, was auch an sich sehr gut ist. Leider ist das hier wirklich, wo wir hier leben, hier gibt es nie gute Carsharing-Autos irgendwie in der Nähe. Es ist nie hier was frei. Und das hat uns halt, als wir hergezogen sind, hatten wir das überhaupt gar nicht so gedacht. Aber gerade im Vergleich zu dem, wo unsere alte Wohnung war, da hatte man immer eine Möglichkeit, oder nicht immer, aber es ist uns nie aufgefallen, dass wir nichts bekommen hätten oder vielleicht mit ein bisschen Fußweg oder so. Hier ist es wirklich unmöglich. Und dann ist es natürlich auch noch um Dinge mit Kindern halt. Willst du jetzt irgendwie 3 Stationen U-Bahn zu deinem Carsharing-Auto mit Kindern, mit Kindersitzen, was schon an sich unmöglich ist, fahren? Unmöglich. Gut, man könnte natürlich sagen, einer von den Erwachsenen holt das Auto und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste, wir machen es nie. Wir machen es einfach nie. Und mittlerweile brauche ich das Auto auch für meine Erwerbsarbeit und nutze es sehr viel dafür. Insofern steht das Auto jetzt fest, auch wenn mir das natürlich an sich ein schlechtes Gewissen bereitet, weil es überhaupt nicht nachhaltig ist. Wir haben ein Hybridauto, was wir möglichst viel mit Elektro fahren. Aber ja, also das, ich finde, das ist eigentlich auch ein Elektroauto, ist auch nichts Nachhaltiges. Das muss man ganz klar sagen. Auto ist wirklich nicht nachhaltig. Und deswegen, ja, nicht so das, wohinter ich so stehe. Zumal wir ja auch das Lastenfahrrad haben, womit man ja schon sehr, sehr viel machen kann. Also das Lastenfahrrad ist eine der besten Sachen, die mir passiert ist letztes Jahr, glaube ich. Ich fahre eigentlich nur noch mit diesem Lastenfahrrad rum, auch wenn ich alleine fahre. Ich würde jedem raten, der in der Stadt lebt, ein E-Bike zu haben. Es ist so hammermäßig, wie krass schnell man von Tür zu Tür kommt, wie viel Spaß das macht, wie mega das ist, sich auch ein bisschen zu bewegen. Also ich finde diese Art der Fortbewegung toll. Natürlich hat die auch einen großen Haken, denn hier ist einfach das Fahren an sich nicht so sicher, finde ich. Es gibt, die Infrastruktur ist noch nicht wirklich top hier für Fahrräder. Deswegen versuche ich auch, wenn ich mit den Kids fahre, möglichst Strecken zu fahren, wo es dann halt einen Radweg gibt oder zumindest so ein Streifen eingezeichnet ist auf der Straße. Weil man fährt halt wirklich mitten auf der Straße und die Autos haben nicht die Räder auf, also die Autofahrer haben keine Radfahrer auf dem Schirm, die machen ihre Türen auf, gucken nicht, ob da von hinten ein Fahrrad kommt, die biegen einfach ab, ohne zu gucken, ob irgendwie ein Fahrrad kommt. Also da, ich muss auch sagen, dass ich finde das auch echt schlimm. Also da muss ich jetzt mal absolute Kritik äußern. Ich weiß, im Straßenverkehr, jeder hat so seine Menge, also seine Macken, oder man ist nicht perfekt als Autofahrer, man kann nicht auf alles einerseits achten, auf der anderen Seite, man muss auch auf Sachen achten. Also das ist irgendwie auch eine Pflicht. Und das finde ich hier wirklich grauslich, dass die Fahrradfahrer so gar nicht gesehen werden. Und dadurch, also das ist halt ein Problem, dass halt Autos und Fahrräder halt dieselben Fahrspuren benutzen, meistens. Es gibt wirklich wenige dezidierte Fahrradwege oder so Fahrradautobahnen. Und wenn es davon mehr gäbe, ey, das wäre so mega toll, Fahrrad zu fahren. Ich glaube, der Nachteil wäre dann, dass jeder Fahrrad fahren würde und diese Radwege einfach mega voll wären und sonst würde es auch wieder keinen Spaß machen. Aber wenn ich mir das vorstelle, was für ein Luxus das wäre, nur auf so Radwegen zu fahren, wo du nicht zwischen den Autos fährst, ist das wirklich der Hammer. Also das, was andere Städte ja schon haben, auch gerade so Kopenhagen, glaube ich, und Amsterdam natürlich, und ich weiß auch in Brüssel, als ich dann dort mal war, da waren auch viele Radwege. Ich weiß es, aber ich kann jetzt nicht für die ganze Stadt sprechen. Hier ist es natürlich schon irgendwie auch ein Risiko, gerade wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Es ermöglicht aber einen tollen Familienalltag, schöne Aktivitäten und eine gute Art der Fortbewegung, wo die Kids auch echt super mitmachen, und es erleichtert extrem viel. Und dann habe ich auch immer noch eine Jahreskarte für die Airbies. Das heißt, ich habe quasi dreimal Fortbewegungsmöglichkeiten. Also das ist wirklich alles andere als minimalistisch. Es ist absoluter Luxus. Ich bin mir dessen bewusst und ich feiere es, solange es noch möglich ist. Aber das Lastenrad würde ich nicht mehr abgeben wollen. Ich würde das beides andere würde ich im Zweifel noch abgeben, wenn ich jetzt natürlich das Auto nicht für die Arbeit bräuchte. Aber das Lastenrad, das ist wirklich ein Gamechanger für mich gewesen. So, jetzt kommen wir zum letzten Bereich. Noch wichtiger als das, was ich, also weil wirklich die Fortbewegung und Mobilität ist, finde ich, extrem wichtig, gerade seitdem wir Kinder haben. Das ist eine ganz andere Art der Anforderungen an Fortbewegung als vorher, weil man einfach zwei freie Radikale hat, die nicht bei allem mitmachen. Also was habe ich schon alles für Horror-Szenarien erlebt, wo die Kinder dann nicht in den Kinderwagen wollten und alles. Boah, das ist wirklich, also gut, ihr merkt schon, wie wichtig mir dieses Fahrrad ist. Und es gibt jetzt eine Sache, die ist mir tatsächlich noch wichtiger. Was könnte das sein? Trommelwirbel, die Betten. Denn Schlaf ist etwas Essentielles. Und Betten und Schlafsituationen bei Familien, das ist sowas krass Individuelles. Und bei manchen ist es überhaupt kein Thema und die machen es einfach, wie sie es machen. Und wir haben so vieles ausprobiert mit den Kids. Und die Situation, wie sie jetzt ist, damit sind wir alle super fein. Und das ist die Situation, in der wir einfach maximal jeder sozusagen das meistmögliche an Schlaf bekommen. Und deswegen haben wir die Situation auch so. Wir haben einfach zweimal ein 1,80er Bett, in unseren zwei Zimmern. Also wir haben ja eine Dreizimmerwohnung, wo so Wohnzimmer und Küche alles ein großer Bereich sind. Und dann eben noch zwei Zimmer, die man halt mit einer Tür abschließen kann. Und die beide sind quasi beide Schlafzimmer, wobei das eine eher so ein Kinderzimmer ist. Und das andere auch, also im anderen ist ein Schreibtisch, das ist dann eher ein Arbeitszimmer. Wir haben halt in jedem dieser kleinen Zimmer ein 1,80er Bett. Das eine ist eben das ehemalige Bett, was wir eh schon hatten. Und das andere Bett, das ist aus zwei 90er Betten zusammengeschoben mit einem 1,80er Topper drüber. Und das haben wir halt, also das wird halt später für die zwei Kids, werden das halt die jeweiligen Einzelbetten sein. Dadurch ist es aus meiner Sicht so sehr nachhaltig vorgedacht. Wir haben halt kein Zwischeninterims-Kinderbett. Und wir brauchen halt irgendwie komischerweise, jedes Familienmitglied hier braucht halt extrem viel Platz beim Schlafen. Dadurch beziehungsweise man kann einfach besser schlafen, wenn man viel Platz. Wir können besser schlafen, wenn wir viel Platz haben, jeweils. So ein kleines Kind schafft es tatsächlich auch gut, ein ganzes 1,80er Bett, wenn es da alleine drin liegt, im Schlaf irgendwie extremst zu belegen. Einfach so wirklich mit ausgestreckten Beinen und Armen und allem und quer gelegen und was weiß ich. Also die Leute, die kleine Kinder haben, werden es vielleicht irgendwie sich vorstellen können. Und eben, die bewegen sich im Schlaf, die liegen dann komisch und natürlich schlafe ich auch manchmal mit beiden Kids in einem der Betten, wenn eben mein Mann nicht da ist. Aber normalerweise machen wir das immer so, dass also jeder Erwachsene hat so sein Bett halt mittlerweile. Und dann die Kinder wechseln halt immer. Eine Nacht ist das eine Kind beim Papa, dann ist es in der nächsten Nacht bei mir und dann eben das andere Kind beim Papa und so weiter und so fort. Also die haben immer den Wechsel, einfach aus dem Grund, weil wir am Anfang war es halt, oder mit dem zweiten Kind war es erstmal natürlich so, dass immer das kleine Kind bei mir war, wegen Stillen und so weiter. Aber das hat sich dann mit der Zeit, haben sich so eine Art, ich will nicht sagen, dass es so Lager entwickelt sind, aber man hat halt klar gemerkt, dass es für die Bindung der Kids an uns nicht gut ist, wenn man halt die ganze Nacht auf Dauer immer nur mit der einen Person ist. Wie gesagt, das ist bei uns so, das kann bei euch natürlich ganz anders sein. Und deswegen machen wir das mit diesem Wechsel immer und für die Kinder ist das auch fein. Insofern ist das die Situation, in der wir alle am meisten Schlaf kriegen, was wir halt natürlich, also wir haben schon oft gedacht, wie wäre es, wenn wir jetzt wieder einfach beide Erwachsenen in einem Bett schlafen und die Kids im anderen, aber es ist super unrealistisch, dass die komplett alleine ohne uns durchschlafen. Ich habe keine Lust aufzustehen, dahin zu gehen und ich habe auch keine Lust, dass am Ende beide Kinder womöglich dann zu uns kommen und wir dann alle zu viert eng in einem Bett liegen. Das heißt keine Lust, auch da sind wir natürlich in einer absoluten Luxussituation, aber natürlich nimmt das in so einer Wohnung hier viel Platz weg. Also wenn man sich auf ein Bett weniger irgendwie reduzieren könnte, plus vielleicht irgendein Beistellding oder sowas, was natürlich, die Kinder sind jetzt auch für Beistellbetten schon zu groß, das wäre auch unrealistisch. Aber wenn man schon von 2x1,80 auf 1x1,80 plus nur 90 gehen würde, das würde schon auch viel Platz schaffen. Zumal wir ja unter den Betten auch überhaupt keinen Stauraum haben. Auch das wisst ihr, Thema Staubsaugerroboter, dass wir den Platz unter den Betten komplett frei halten, damit der da durchlaufen kann. Und wir nie so mega diese verstaubten Ecken haben, die man sonst irgendwie hat, wenn da halt irgendwo kein Staubsauger dran kommt. Es ist natürlich spleenig, dieses Verhalten, aber wir finden es klasse. Und ja, es macht so eine Leichtigkeit, ne? Auch, also auch da, es ist nicht vollgemüllt, es ist nicht unterm Bett irgendwie viel Zeug, was uns vielleicht irgendwie so auf einer, weiß ich nicht, Feng Shui-Ebene im Schlaf noch belasten würde oder so. Und ich finde das sehr gut so. Aber wie gesagt, die Betten nehmen in dieser Wohnung natürlich extrem viel Platz weg. Sie lohnen sich aber. Wir haben auch das Bett in dem Kinderzimmer da mit integriert in die in so eine Art Spielelandschaft. Also es wird mit dem Bett auch quasi da gesprungen und geklettert und das passt super gut und insofern ist es kein verschwendeter Platz und es ist sowieso kein verschwendeter Platz, weil Schlaf ist essentiell und wenn das die beste Situation ist zum Schlafen, wenn wir den Platz so nicht hätten, ich würde auch ein zweites Bett, wenn wir jetzt nur zwei Zimmer hätten, Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, ich würde trotzdem versuchen, dass jeder möglichst viel am besten, jedes Persönchen hier, jeder Kopf in diesem Haushalt 90 cm Schlafbreite kriegt. Wie gesagt, ist absoluter Luxus, aber wir sind sehr happy darüber und das ist etwas, was ich keinesfalls ändern möchte und was mir extrem wichtig ist. Und genau deswegen vielleicht nochmal als Fazit zu den Dingen jetzt, wenn einem die Sachen wichtig sind, genau das ist ja auch so ein bisschen Minimalismus, ist ja eher so ein Mittel zum Zweck, um sich auf die wesentlichen, auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und wenn mir das sehr wichtig ist und ich mir dessen bewusst bin, dann schaffe ich Platz für das, was wichtig ist, für zwei große Betten, statt dass wir ein unnötiges Zeug in irgendwelchen Schränken haben, aber dafür ganz viele Schränke und nicht Platz für die Betten zum Beispiel. Und insofern bin ich da auf jeden Fall voll fein. Ihr wisst, bei den anderen Punkten, die ich genannt habe, habe ich zum Teil ein paar Gewissensbisse oder auch Optimierungspotenzial, was die Betten angeht, auf keinen Fall. Aber doch, also die Betten sind eine maximalistische Situation hier in unserer Wohnung und keine minimalistische. Und das ist auch gut so. Und warum sollte man jetzt in allen Bereichen minimalistisch sein? Wichtig ist ja wirklich herauszufinden, welche Bereiche essentiell für uns, für euch sind und dafür Platz zu schaffen. Darum geht es ja im Prinzip. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über möglichst viele Sterne, einen lieben Kommentar. Wenn du Fragen hast, folg mir gerne auf Instagram. Da heißt ich tessgreenberg_minimalismus. Da kannst du mir eine Nachricht schreiben. Empfehle die Folge oder den ganzen Podcast auch gerne an Freunde, Familie, Kollegen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich würde jetzt noch weiterhören, dann empfehle ich dir die Folge 4. Da erzähle ich dir nämlich, was Minimalismus für mich ist und gehe dann nochmal tiefer in das, was wirklich wichtig ist. Viel Spaß beim Weiterhören oder ansonsten bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe.